Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ihr habt es eben schon lesen können. Das Thema heute aus dem ersten Petrusbrief heißt Breit und Miteinander. Wir nehmen uns das ganze dritte Kapitel vor. Das ist ziemlich lang, nämlich 22 Verse lang. Wir sind ja dabei, einen ganzen Brief zu lesen und von daher schauen wir uns das abschnittsweise an. Und ich sage jetzt schon, dürft ihr dann mal zu Hause lesen. Das würde nämlich unseren zeitlichen Rahmen sprengen. Aber folgende drei Punkte möchte ich mit euch beleuchten in der Fülle, die in diesem Kapitel steckt. Das erste, wir haben es eben schon in dem Lied auch so angesprochen, wir sind gerecht gesprochen. Wir müssen uns nicht beweisen, sondern wir können uns darauf konzentrieren, dass andere Jesus auch kennenlernen können. Und Petrus wirft so die Frage auf, welche inneren Werte sind denn dabei hilfreich? Das zweite, was ich mit euch anschauen möchte, Leben in Gottes Familie. Wie sollte das denn aussehen? Auch darüber macht sich Petrus Gedanken, die für uns relevant sind. Und drittens, Jesus first. Auch wenn wir deswegen vielleicht Schwierigkeiten bekommen, der Gegenwind zunimmt. Jesus trotzdem ins Zentrum. Wie kommen wir denn zu so einer Einstellung? Doch zunächst ein kleiner Rückblick ins zweite Kapitel, denn unser Kapitel fängt gleich mit einer Frage an, was bedeutet denn das jetzt für uns? Und dafür muss man ja erstmal wissen, Petrus, wo hast du denn zuletzt drüber gesprochen? Rufen wir uns in Erinnerung, Petrus ist ein Hirte, ein Seelsorger und hat den Christen nochmal so vor Augen gemalt, was Jesus Christus für uns getan hat. Er hat keine Schuld auf sich geladen, trotzdem wurde er beschimpft. Doch er hat sich entschieden, nicht mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Er hat das Leiden erduldet, hat niemanden bedroht. Vertrauensvoll hat er sein Leben in Gottes Hand gelegt. Und wir wissen, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir sind dadurch befreit von unserer Lebensschuld und sollen nun ein Leben voller Gerechtigkeit führen. Und dabei ist Jesus als unser Hirte mit uns unterwegs. Das ist der Ausgangspunkt, der Anknüpfungspunkt für Petrus für die nächsten Verse. Wir sollen ein Leben voller Gerechtigkeit führen, weil wir errettet worden sind. Ich lese aus der Übersetzung das Buch. Zunächst die Verse 1 bis 7. Was bedeutet das jetzt für uns? Und jetzt ganz wichtig, zum Beispiel dies. Ihr Frauen ordnet euch freiwillig euren Ehemännern unter, und zwar aus diesem Grund. Selbst wenn einige von ihnen Gottes Botschaft nicht ihr Vertrauen schenken, können sie so durch das Verhalten ihrer Frauen ohne Worte für die Sache Gottes gewonnen werden, weil sie beobachten, wie ihr in Ehrfurcht vor Gott und untadelig lebt. Dabei soll euer Schmuck nicht vor allem in äußerlichen Dingen bestehen, wie zum Beispiel aufwendige Frisuren oder Goldgehänge oder besonders teure Kleider, sondern ihr sollt euch auszeichnen durch eure inneren Werte, die eure gesamte Persönlichkeit prägen. Euer Innerstes soll Sanftmut und friedvolle Ruhe ausstrahlen. Das ist sehr wertvoll vor Gott. Auf diese Weise haben sich in früheren Zeiten die Frauen verhalten, die sich ganz auf die Seite Gottes gestellt haben. Das war ihr Schmuck. Sie waren Frauen voll von starker Hoffnung auf Gott. Deshalb haben sie sich auch ihren Männern freiwillig untergeordnet. So machte es zum Beispiel Sarah, die Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte. Ihr seid dann ihre Töchter, wenn ihr wie sie das Gute tut und euch durch überhaupt nichts erschrecken lasst. Und jetzt geht's auch für die Männer weiter. Genauso sollt auch ihr Männer euch verhalten und euer gemeinsames Leben voller Einsicht und Rücksicht gestalten, weil die Frauen körperlich schwächer sind als ihr. Deshalb behandelt sie erst recht voller Respekt und macht euch klar, dass sie mit euch gemeinsam Anteil haben an Gottes Geschenk des Lebens. Dann werdet ihr eure Gebete nicht selbst behindern. Mir ist es wichtig geworden, dass Petrus hier ein Beispiel hat, weil erst als ich den Text gelesen habe, die Ehefrau ordnet sich dem Ehemann unter, dachte ich, na, das passt ja nicht mehr so ganz in unsere Zeit. Aber er nimmt das hier als ein Beispiel, damit ungläubige Ehemänner für Gott gewonnen werden. Er ermutigt die Frauen durch ihren Lebensstil, ihr Verhalten, Zeugin für Gott zu sein. Und wie schon gesagt, in unseren Ohren klingt das fremd und vielleicht rebellieren wir dagegen, weil es so gar nicht mehr unserer Kultur entspricht. Aber rufen wir uns in Erinnerung, dass zur Zeit Jesu die Frau in der damaligen Kultur ein Mensch, ich sage es mal in Anführungsstrichen, wirklich zweiter Klasse war. Sie hatte wenig Rechte. Jesus hat das schon komplett anders gemacht. Er hat zu seinen Lebzeiten Frauen wertgeschätzt und erst recht nach seiner Auferstehung. Erinnern wir uns dran, Maria von Magdala ist die Erste, die von Jesus den Auftrag bekommt, den anderen, den Brüdern zu verkünden, Jesus ist auferstanden. Und so gab es innerhalb der christlichen Gemeinschaften sehr früh schon die Gleichberechtigung der Geschlechter. Im Lauf der Jahrhunderte ist das nur teilweise wieder verloren gegangen. Und Petrus sieht in einem Verhalten, und da nimmt er jetzt ja die Männer mit rein, das geprägt ist von Ehrfurcht vor Gott und einem untadeligen Stil, gute Chancen, dass der ungläubige Lebenspartner für Gott gewonnen werden kann. Diese Frauen, an denen macht das deutlich, kennzeichnet ein Herz, das warmherzig, fürsorglich und treu ist. Die Frauen zeichnen sich aus durch Sanftmut und friedvolle Ruhe. Sanftmut, was ist das denn eigentlich? Mutig sein. Sanft, nicht aggressiv. Und ich denke, Jesus ist da total das Beispiel. Er hat ganz klar Position bezogen, aber er ist nicht aggressiv gegen die Leute vorgegangen. Gott wünscht sich Personen, Frauen, die voller starker Hoffnung auf ihn sind, die sich durch überhaupt nichts erschrecken lassen. Frauen, die in Gott ruhen, die nicht so schnell umhaut. Mir ist der spontane Elke Werner eingefallen, die treu zu Jesus steht, die ihr Vertrauen immer wieder neu auf Jesus setzt, die sich nicht ausbremsen lässt, ob durch Krankheit oder Anfeindung. Und auch die Männer spricht Petrus hier in diesem Abschnitt nochmal konkret an. Sie sollen sich genauso verhalten wie die Frauen. Und das gemeinsame Leben soll geprägt sein von Einsicht und Rücksicht. Sie sollen ihren Ehefrauen mit Respekt begegnen und sich bewusst machen, dass diese genauso an Gottes Geschenk des Lebens Anteil haben wie die Männer. In unserer Kultur, in unserer Zeit ist das überhaupt kein Thema mehr. Aber damals offensichtlich schon. Und solch ein Miteinander, folgert Petrus, ermöglicht es, in Einheit miteinander zu beten. Wir können also festhalten, weil wir gerecht gesprochen worden sind, können wir durch unseren Lebensstil andere zu Gott einladen. Ein Lebensstil, der gekennzeichnet ist durch Werte wie ein unerschütterliches Vertrauen auf Gott, ein Ruhen in Gott, ein Mutigsein auf sanfte Art und Weise, und dabei gleichzeitig deutlich Position beziehen. Ein Miteinander, das geprägt ist von Einsicht und Rücksicht und Respekt. Ich habe uns mitgebracht so ein kleines Herz. Darauf steht, ich liebe dich. Meine Werte werden geprägt von meiner Herzenshaltung. Das vielleicht einfach als Sinnbild für diesen ersten Abschnitt. Kommen wir jetzt zu Punkt 2. Leben in Gottes Familie, wie kann das denn aussehen? Wir lesen dazu die Verse 8 bis 12. Petrus schreibt, das alles läuft darauf hinaus, dass ihr alle harmonisch und einmütig miteinander lebt und auch im Leiden zueinander steht, dass ihr die Schwestern und Brüder in Gottes Familie lieb habt und voller Erbarmen und Demut miteinander umgeht. Zahlt Böses nicht mit Bösem heim und auch nicht Schimpfwort mit Schimpfwort. Stattdessen segnet, denn dazu seid ihr von Gott berufen, dass ihr Erben des Segens seid. Diese Aussage stimmt. Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der soll aufhören, Böses zu reden und seine Lippen davon abhalten, Hinterhältiges zu sagen. Da bezieht sich Petrus auf das Alte Testament. Und weiter schreibt er, der Mensch soll sich ganz vom Bösen abwenden und das Gute tun. Frieden suchen und ihm mit ganzer Kraft nachjagen. Denn die Augen Gottes schauen auf die Gerechten und seine Ohren sind offen für ihr Gebet. Doch Gott stellt sich gegen die, die das Böse tun. Und auch hier beschreibt Petrus einen Lebensstil. Ein Lebensstil, der geprägt ist von Harmonie und Einmütigkeit in der Gemeinde. Von einem gemeinsamen Lastentragen, von Liebe, Erbarmen und Demut im Umgang miteinander. Einmütig leben, weil wir gemeinsam unterwegs sind. Das heißt nicht immer einer Meinung sein, aber auf das Ziel ausgerichtet sein, Jesus folgen, mehr von ihm lernen, seinen Auftrag erfüllen auf der Grundlage von Gottes Wort. Und so wie Jesus zu seinen Lebzeiten keine Einzelkämpfer losgeschickt hat, so baut er uns auch zusammen als lebendigen geistlichen Tempel. Das haben wir letztes Wochenende gehört, im vorigen Kapitel. Jeder ist wichtig, weil wir einen Auftrag haben. Anderen erzählen, was Gott an Gutem getan hat. Einmütig leben, wie herausfordernd das sein kann, das haben wir 2020 erlebt, als wir als Gemeinde nicht mehr so die Einmütigkeit gefunden haben, in wesentlichen Fragen auseinandergedriftet sind und ein ganzer Schwung aus der Gemeinde rausgegangen ist und eine neue Gemeinde gegründet hat. Das tat weh und hat Folgen gehabt. Doch möchte ich uns ermutigen, vorwärts zu schauen, was aus unserer Gemeinde auch wieder geworden ist und am Werden ist. Denkt doch mal nach. Der Aufbruch bei den Teens. Eine starke Konfi-Arbeit, biblischer Unterricht, wo junge Menschen ganz bewusst eine Entscheidung treffen und Jesus ihr Leben anvertrauen. Der Aufbruch bei Connect, wo junge Leute persönliche Wachstumsschritte gehen. Oder wir haben Taufen. 12 Leute lassen sich bei Taufen. Und seit der letzten Cuxhaven-Freizeit wird es immer deutlicher. Die Generationen wachsen wieder mehr zusammen. Eine Zeit lang war es ja eher, dass Donnerstag so die jüngere Generation war und sonntags heute. Wenn ihr euch hier im Raum umschaut, hier sind alle Generationen miteinander im Gespräch. Oder im Moment feiern wir zusammen Gottesdienst. Und nachher haben wir wieder im Communio-Bereich Zeit, miteinander zu reden. Und ich finde, das macht Mut. Petrus spricht in seinem Brief aber auch von Leid. Er verschweigt es nicht. Wenn einer leidet, leiden alle mit. Das ist sowas von deutlich geworden, als Maike so plötzlich aus unserer Mitte gerissen wurde. Sie fehlt. Da ist eine Lücke. Und auch wenn Einzelne ganz tief mit ihr und ihrer Familie verbunden sind und andere weniger, so haben wir doch gemeinsam den Verlust erlebt und getrauert, beziehungsweise trauern noch immer. Auch wenn wir wissen, dass Maike bei Gott zu Hause ist. Mitleiden. Das heißt, den anderen im Blick haben, für ihn da sein, in der Art und Weise, wie es die betroffene Person gerade braucht. Still sein, Raum zum Reden, praktische Hilfe, gemeinsame Unternehmungen, beten für den anderen und was Gott sonst uns noch zeigt. Petrus spricht weiter davon, einander liebevoll zu begegnen, mit Erbarmen und Demut. Liebevoll. Ich habe mal so überlegt, wie kann das denn konkret aussehen? Ich kann den anderen anlächeln. Ich kann erstmal überhaupt ihn wahrnehmen, mich ihm zuwenden, ihm freundlich begegnen, wertschätzend, in Worten und Gesten. Den anderen ermutigen, Gutes für ihn suchen. Einander mit Erbarmen begegnen. Jeder von uns macht Fehler, vergreift sich vielleicht im Eifer des Gefechts im Ton. Trifft Entscheidungen, die er oder sie im Nachhinein gerne rückgängig gemacht hätte, weil dabei jemand verletzt worden ist. Erbarmen heißt dann, dass ich dem anderen nicht mit gleicher Münze das heimzahle, sondern ein weiches Herz habe, Verständnis zeige und vergebe, so wie Jesus unser Vorbild ist, ohne dass ich das Fehlverhalten kleinrede. Manche von uns gehen vielleicht durch schwierige Zeiten, weil wir durch eine Prüfung gerasselt sind oder auf der Arbeit ziemlich viel Stress haben, vielleicht sogar die Arbeit verloren haben. Oder in der Schule, an der Uni werden wir dumm angemacht, wird auf uns herumgehackt. Da sich zu fragen, mit welcher Herzenshaltung begegne ich dieser Person, die da so verletzt wird, öffne ich mein Herz für sie, ermutige ich die Person, gehe ich an ihrer Seite mit, durch diese schwierigen Zeiten, trage die Last mit, so wie Jesus uns auffordert, die Lasten des anderen zu tragen? Helfe ich ihm oder ihr, dass nicht nur dieser Blick auf das Dilemma alles Denken bestimmt? Helfe ich dem anderen, die Liebe Gottes wahrzunehmen, wie sie im Gleichnis vom verlorenen Sohn beschrieben ist? Der Vater, der sich so sehr nach seinem Sohn sehnt und voller Liebe ihn in die Arme schließt, egal, was vorher war, der verlorene Sohn ist für mich so dieses Beispiel von Erbarmen in Reinkultur. In seinem Brief erinnert Petrus des Weiteren die Geschwister daran, nicht Böses mit Bösem zu vergelten oder sich gegenseitig zu beschimpfen, Also nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie es noch im Alten Testament Usus war. Wir sind von Neuem geboren, wenn wir Christus als Herrn angenommen haben. Das zieht ein anderes Verhalten nach sich. Und Paulus malt uns das vor Augen. Segnet, weil ihr gesegnet seid als Kinder Gottes. Und den Begriff möchte ich mit euch noch mal so kurz beleuchten. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das spricht Gott Abraham zu. Und wir kennen den Segen oft am Ende vom Gottesdienst aus 4. Mose 6, 24. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Wenn wir den anderen segnen, geben wir diesen Zuspruch Gottes an sie weiter. Welch ein Privileg, das tun zu dürfen. Gott, der gute Pläne für dein und mein Leben hat, Gedanken des Friedens. Wie gut tut es, diesen Segen im Gottesdienst zu empfangen. Doch auch im persönlichen Gebet, in der Seelsorge, wenn uns etwas umtreibt. Gottes Worte haben Kraft. Gestärkt und ermutigt dürfen wir als Gesegnete weiterziehen, weil wir erfahren haben, dass Gott uns sieht und sein Angesicht zuwendet. Und ich ermutige uns, das öfters diese Chance zu ergreifen. Letzten Sonntag habe ich das selber für mich in Anspruch genommen, denn ich bin Pfingstmontag Fahrrad gefahren und habe mich ziemlich übel langgelegt. Das war schon bescheuert genug. Ich hatte blaue Flecken, mir tat so einiges weh. Und dann ging es aber weiter, dass mein Körper noch so andere Baustellen auf einmal so, hier noch ein Signal und da noch und da noch. Und das führte dazu, dass ich total verunsichert war. Es hat mir teilweise den Schlaf geraubt und ich wusste nicht mehr, wo muss ich einfach nur abwarten, dass mein Körper einfach wieder zur Ruhe kommt und alles abheilt. Oder wo sollte ich vielleicht doch mal zum Arzt gehen? Und da tat es gut, Gottes Zuspruch persönlich zu erleben. Ich bin darüber ruhiger geworden und habe erlebt, was eine Schwester gebetet hat. Sie hat gebetet, dass Gott mir bei jedem Schritt ein Brett unter die Füße legen möge, sodass ich nicht länger verunsichert bin. Ich bin sehr dankbar und erleichtert, dass Gott genau das getan hat. Wir halten also fest, Harmonie und Einmütigkeit soll das Leben in der Gemeinde kennzeichnen. Wenn einer leidet, stehen wir zueinander leiden mit. Die Geschwister sollen wir lieb haben, dem anderen voller Erbarmen begegnen. Demütig sein, den anderen höher achten, das Gute tun. Den Frieden suchen, ihm nachjagen, uns versöhnen, so viel es an uns liegt. Und wir sollen und dürfen einander segnen, da wir selbst von Gott gesegnet sind. Und ich habe hier stellvertretend das Salböl mitgebracht. Einfach so diese schöne Möglichkeit, dass wir Gottes Segen einander weitergeben. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Jesus first. Auch wenn wir deswegen Schwierigkeiten bekommen, der Gegenwind zunimmt. Jesus trotzdem im Zentrum. Wie kommen wir zu dieser Einstellung? Petrus schreibt in Vers 13, ich frage euch, wer wird euch etwas Böses antun, wenn ihr mit ganzer Kraft nach dem strebt, was gut ist? Und wenn ihr aufgrund eures gerechten Lebens leiden müsst, dann seid ihr wirklich glücklich zu preisen. Fürchtet euch nicht vor dem, was sie fürchten. Lasst euch nicht erschrecken, sondern setzt den Messias, den Herrn, in euren Herzen an die erste Stelle. Seid immer darauf vorbereitet, jedem eine klare Antwort zu geben, der von euch eine Begründung einfordert für die Hoffnung, die er in euch tragt. Tut das jedoch einfühlsam und Respekt vor den anderen und lebt dabei so, dass ihr ein gutes Gewissen haben könnt, damit die, die besonders über euer Leben als Christen schlecht reden, schließlich beschämt klein beigeben müssen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille sein sollte, dass ihr leidet, weil ihr Gutes tut, als weil ihr Böses tut. Petrus schreibt, wenn ihr aufgrund eures gerechten Lebens leiden müsst, dann seid ihr wirklich glücklich zu preisen. Fürchtet euch nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir stößt der Satz auf. Ich will nämlich nicht leiden. Aber Petrus hat da offensichtlich eine andere Einstellung. Er sucht nicht das Leiden, aber er ist bereit, es anzunehmen, wenn es notwendig wird, damit Gottes gute Nachricht zu allen Menschen kommen kann. Die Furcht vor Gott steht bei ihm höher als die Furcht vor Menschen und was sie ihm antun können. Und zudem weiß er, dass seine Heimat letztlich bei Gott in der Ewigkeit ist. Und ich habe mich gefragt, wie ist er zu dieser Haltung gekommen? Das war ja nicht gleich am Anfang so in seinem Leben. Und ein ganzes Teil von euch kennt den Film The Chosen. Und Petrus, wenn er da nochmal so in den Film eintaucht oder auch sonst, kennt ihr es aus dem biblischen Kontext. Petrus versucht Fische zu fangen die ganze Nacht und er fängt nicht einen einzigen Fisch. Und dann erlebt er das, als Jesus ihm begegnet, und er weiß ja noch gar nicht, wer Jesus ist. Er wirft das Netz aus, das Netz ist proppevoll. Und Petrus geht vor Jesus auf die Knie und Jesus beruft ihm zu folgen. Und Petrus antwortet, ich will tun, was immer du von mir willst. Und er folgt Jesus, er erlebt viel mit Jesus. Die Beziehung wird immer enger. Und Jesus beauftragt die Jünger, schickt sie hinaus in die Welt und Petrus erlebt, ja, ich bekomme Vollmacht von Gott. Und dann, er scheitert. Jesus wird verhaftet und wir kennen es alle, dreimal verleugnet Petrus ihn. Warum? Er hat Angst. Er will nicht leiden. Doch damit endet die Geschichte nicht. Jesus begegnet ihm nach der Auferstehung erneut und stellt die Frage aller Fragen. Liebst du mich? Und das kann Petrus aus tiefstem Herzen bejahen und er hält seine Berufung als Menschenfischer zurück. Und so wie Petrus an sich selbst und vielen anderen Menschen erlebt hat, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, so kann er das nicht verschweigen. Jesus hat ihn und die anderen Jünger gesandt und sie gehen. Und auch wir erfahren Gottes Liebe, seine Gnade, seinen Frieden, seine Versöhnung mit uns. Das hat unser Leben grundlegend verändert. Wir haben ein Zuhause eines Tages wieder bei Gott. Und das wollen wir für uns behalten? Das wäre ziemlich selbstsüchtig und so gar nicht das, was Gott möchte. Denn er möchte sein Reich in dieser Welt tatsächlich mit uns und durch uns bauen. Und deshalb sollen wir bereit sein, jedem davon zu erzählen, welche Hoffnung wir haben, was das Ziel unseres Lebens ist. Die Gemeinschaft mit Gott nicht nur schon hier, sondern dann ganz intensiv in der Ewigkeit. Und diese Erfahrung, dieses Wissen sollen wir klar, deutlich, verständlich und respektvoll gegenüber dem anderen zum Ausdruck bringen, einladend. Wir müssen uns nicht rechtfertigen für unseren Glauben, sondern sind berufen, ihn mutig und frei in unserer Nachbarschaft, unserer Umgebung, im Urlaub, im Sportverein, auf der Arbeit zu bekennen. Und dafür steht dieses Geschenk. Wir dürfen die Einladung Gottes an unsere Umwelt verschenken, weitergeben. Wir halten fest, Jesus first auch bei Gegenwind. Zu solch einer Einstellung kommen wir, wenn wir immer wieder die Nähe zu Jesus suchen. Im Gebet, im Lesen in seinem Wort, im Gespräch mit anderen, im Gottesdienst, im Hauskreis, überall da, wo wir uns als Gemeinde, in der Familie, in der WG, wo wir Gott ins Zentrum stellen. Jesus first, denn er hat uns zuerst geliebt. Uns dies bewusst zu machen, und in der ersten Liebe zu bleiben oder dahin wieder zurückzukehren. Ich fasse nochmal zusammen. Unser Thema bereit und miteinander. Gott will mit uns sein Reich bauen in dieser Welt. Mit uns, durch uns. Weil wir durch Jesus stellvertretenden Tod gerecht gesprochen sind, können wir diesem Auftrag nachkommen. Können andere einladen, Jesus kennenzulernen. Sie zu uns nach Hause einladen. In den Gottesdienst, zum Frauenfrühstück im Oktober, zur Cuxhaven-Freizeit. Oder wir verschenken Bücher. Ich habe in den letzten Monaten öfters mal das Buch von Steffi Baltes weitergeben können. Das liegt auch noch vorne. Und das stieß auf eine positive Resonanz. Oder Materialien der Marburger Medien, die ja hier in Marburg produziert werden. Es gibt viele Wege und sicher fällt euch da noch mehr ein. Meine Menschen zu Jesus einladen. Mit einem unerschütterlichen Vertrauen auf Gott, ein Ruhen in ihm. Denn er ist derjenige, der wirken wird. Wir sind nur, in Anführungsstrichen, die Boten. Und aufgrund dieser Basis können wir mutig sein, auf einladende Weise deutlich Positionen zu beziehen. Meine Herzenshaltung gegenüber Jesus ist da entscheidend. Als zweites haben wir uns angeguckt, wie kann das Leben in Gottes Familie aussehen. Und wir haben ja das Oberthema Schlaglichter im Petrusbrief und ich werfe einfach nochmal den Scheinwerfer auf so ein paar Stichworte. Harmonisches Miteinander, einmütig im Blick auf das Ganze. Wenn einer leidet, leiden alle mit. Liebevoll und voller Erbarmen füreinander da sein. Demütig sein, Gutes tun, dem Frieden nachjagen, einander segnen, weil wir von Gott gesegnet sind. Und drittens, Jesus first. Auch wenn wir deswegen Schwierigkeiten bekommen sollten, der Gegenwind zunimmt. Jetzt Jesus trotzdem im Zentrum. Da reicht nicht nur eine einmalige Willensentscheidung, sondern es gilt immer wieder neu, in die Beziehung mit Jesus einzutauchen, seine Gegenwart zu suchen, unsere Fragen, unsere Ängste ihm vor die Füße zu werfen, offen zu sein für seine Antwort, uns der Frage Jesu zu stellen, hast du mich lieb? Und aus der erneuerten, vertieften Beziehung heraus, wo er der Herr unseres Lebens sein darf, ihm folgen und mutig zu ihm einladen. Dafür steht dieses Geschenk. Amen. Wir werden gleich gemeinsam ein Lied singen, ein Oldie von Albert Frey. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Ich vermute, Petrus könnte das genauso gut mitsingen, wenn er es schon damals gekannt hätte. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Du gabst dein Leben, um mich zu befreien. Ich kann nicht leugnen, was du für mich bedeutest. Mein ganzes Leben gehört dir allein. Und wenn ich daran denke, wie sehr du mich liebst und was ich dir verdanke, dann jubelt mein Herz. Ich kann nicht anders, als zu singen. Ich kann nicht anders, als von dir zu erzählen. Ich kann nicht anders, als dich preisen. Mein ganzes Leben lang. Und vielleicht steigst du direkt mit ein und kannst das aus ganzem Herzen zu Gott singen. Vielleicht möchtest du auch für dich beten lassen, dass Gott dich ausrüstet, seine Botin, sein Bote zu sein. Oder du möchtest mit Gott etwas anderes ansprechen. Im Foyer werden Mitarbeiter sein, die gern mit dir beten und dich segnen. Herzliche Einladung da.